Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit wirklich jeder Menge Impulsen und Praxistipps, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, auf meinen heutigen Gast, da freue ich mich wirklich ganz besonders. Und ich habe so in der Vorbereitung, als ich so über ihn Sachen zusammengetragen habe, recherchiert habe, habe ich gedacht, wenn man ihn jetzt fragen würde, ob wir uns eigentlich kennen oder nicht. Ich wüsste gar nicht, was er eigentlich sagen würde, weil es ist ganz witzig, wir haben bestimmt seit einem Jahr, würde ich sagen, mehr miteinander zu tun, aber vermutlich auch Corona-bedingt, wir haben uns noch nie live und in Farbe getroffen, sondern das war irgendwie immer virtuell. So, und eigentlich wollten wir auch hier bei uns im Büro entsprechend das Ganze quasi nachholen mit einem Kaffee und dann wirklich hier die Aufnahme machen. Ja, aber ist wieder nichts draus geworden, haben wir gesagt, macht nichts, wir verschieben. Und wer ist er? Also wenn ich ihn, für mich ist er ein Humorexperte. Und jetzt meine ich nicht, er ist nicht Komiker. Komisch kann er vielleicht auch sein, aber ich würde ihn eher, gibt es das Wort, als Humoristen bezeichnen. Er ist Journalist, er ist Politologe, Radiomoderator, er ist Autor zum Thema Humor, er hat mehrere wirklich ganz feine Bücher dazu geschrieben. Er ist Vortragsredner, quasi über die Schiene kennen wir uns auch, der ist nämlich wie ich Mitglied in der German Speakers Association. Er schreibt Berichte für Zeitungen und Hörfunksender, er ist Sprecher für TV-Formate und. Und seine Devise ist, da muss ich auf meinen Spickzettel gucken, seine Devise ist, man braucht viel Humor, um sich ernst nehmen zu können. Ein herzliches Hallo und willkommen. Lieber Philipp Kautwe, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, liebe Claudia, für die Einladung und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich.
Sehr gerne. Philipp, ich habe über dich, wie gesagt, ich habe ja eben schon in der Anmoderation gesagt, ich habe so ein bisschen natürlich recherchiert und ich habe über dich gelesen, dass du mal gesagt hast, der Humor hat mich immer begleitet und den werde ich auch nicht mehr los. Also Humor, könnte man sagen, ist sowas wie dein Steckenpferd, oder?
Es ist ein Steckenpferd und es ist auch irgendwie eine Situation, die ich einfach nicht loswerde. Wie schon gesagt, ich finde den Ausknopf einfach nicht. Also ich kann ihn nicht abschalten. Also das fing teilweise schon in der Grundschule an. Ich bin ja in Hessen zur Schule gegangen, in Taunusstein, also nicht weit von dir, ne, Claudia. Und da war es teilweise so, als ich in der Grundschule war, ich bin zur Klassenlehrerin gegangen und habe gefragt, darf ich einen Witz erzählen, bevor die Stunde losging? Und das war fast jede zweite, dritte Stunde so, dass erst ich einen Witz erzählt habe und dann durfte der Unterricht losgehen. Also wo es herkommt, ich weiß es nicht, Gendefekt oder irgendwas, aber ich habe einfach immer schon den Drang gehabt, A, Leute aufzuheitern und B, auch mich aufzuheitern, weil es dann einfach ein bisschen schöner ist.
Ja, also ich stelle mir das so vor, wenn du so sagst, schon ganz früh in der Schule, das kann ja auch so ein zweischneidiges Schwert irgendwo sein, oder? Also natürlich, also wenn jemand einen guten Witz erzählt, lachen irgendwo alle. Also ich habe mal recherchiert, dass du mit 9 Jahren, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne gestanden hast. Ne?
Ja, wir hatten ein Klassenfest von der Grundschule aus und jeder durfte dort irgendwas aufführen und wir haben irgendwelche Sketche einstudiert und so kleine Theaterstücke, wie das eben so ist. In der 3. Klasse war das, glaube ich. Und ich hatte damals aber schon ein Hobby, das sehr ungewöhnlich war. Ich habe bekannte Komiker nachgemacht. Ich habe sie parodiert. Also Otto, Loriot, Emil Steinberger war so meine Spezialität, ja. Heinz Erhardt, wie sie alle hießen. Und die habe ich nachgemacht und damit bin ich auf die Bühne. Und das war der erste Auftritt. Und ich habe gemerkt, hoppla, das macht mir Spaß. Also zu Leuten reden und dann am besten noch irgendwie auf eine vergnügliche Art und Weise. Und dann habe ich mit 12 Jahren angefangen, eigene Nummern zu schreiben. Also eigene kleine Sketche, die dann zweistimmig vorgetragen. Und ich habe ehrlich gesagt, mit 9 oder 10 Jahren macht man das ja nicht, nie einen Plan gemacht, das und das habe ich vor, sondern es hat mich einfach immer auf die Bühne gezogen. Und mir fällt gerade eine Sache ein, das war dann 95, ja, also ich war bestimmt 11 oder 12 Jahre alt. Wir waren in Wiesbaden auf dem Wilhelmstraßenfest übrigens. Und das ist für die, die es nicht kennen, das ist so ein großes Straßenfest mit Buden, Karussell und so weiter. Und wir gingen da durch diese Menschenmasse und plötzlich war da so eine kleine Bühne und da hat ein Kanadier gespielt. Also da stand dann so auf so eine kanadische Fahne und so, der hat so Country-Musik gemacht. Und irgendwann war der fertig und er ging von der Bühne und sagte, I need a break. So. Und es juckte mich in den Fingern und ich schaue zu meiner Mutter und sie sagte, ja, wenn du willst, mach. Und ich bin zu ihm hin. Jetzt hatte ich nur, ich glaube, 1 oder 2 Jahre Englisch in der Schule. Also mein Englisch war noch nicht so gut. Und ich ging zu ihm hin und fragte, ob ich auf die Bühne darf. Und er schaute erstmal so ganz, ganz ratlos und sagte dann, you mean on the stage? Und in dem Moment habe ich gelernt, dass Stage Bühne heißt. Das wusste ich bis dahin nicht. Und ich habe gesagt, yes, Stage, jokes, making jokes. Und dann hat er gesagt, okay, go ahead. Und dann kam er mit mir auf die Bühne, hat mir das Mikro eingestellt und ich habe da in 5, 6 Minuten irgendwelche Witze erzählt. Die Leute fanden es großartig. Das heißt, ich habe diese Situation auch immer gesucht und habe ein tolles Gefühl gehabt, wenn ich gemerkt habe, wow, man schafft es, Leute zum Schmunzeln oder vielleicht sogar zum Lachen zu bringen. Also das hat immer Riesenfreude gemacht.
Ich finde das so spannend. Ich stelle mir irgendwie so vor, 3. Klasse. Sind denn da nicht auch Leute dabei, die vielleicht, also jetzt Mitschülerinnen, Mitschüler, die dann sagen, oh, der Philipp schon wieder, jetzt erzählt er schon wieder einen Witz? Oder hattest du da innerlich nicht irgendwie so auch Bedenken zu sagen, das könnte ja auch mal der Schuss nach hinten gehen?
Komischerweise nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, wenn man etwas ganz konsequent macht, dann wird man auch nicht allzu sehr hinterfragt, sondern irgendwann merken dann die anderen Leute, naja, er oder sie ist halt so. Mhm. Aber für mich war ehrlich gesagt auch Humor eine Möglichkeit, aus so einer Position der Schwäche rauszukommen. Ich kann mich erinnern, wir hatten dann später so in der 7., 8. Klasse, das war dann auf der weiterführenden Schule, wir hatten ganz grob gesagt in unserem Jahrgang, nicht in der Klasse, sondern im Jahrgang, grob gesagt 2 Gruppen. Es gab natürlich einmal bei den Jungs, das waren die Raufbolde. Ja, das waren sozusagen die großen, starken und die coolen, logisch. Die hatten mehr Gel als Haare, also wirklich immer richtig. So, das waren die Macker. So. Und zu denen habe ich nie gehört. Das waren aber die Winner. Und es gab so eine zweite Gruppe, das waren, wenn ich es jetzt mal ganz böse sage, die Loser oder die für solche gehalten wurden. Mhm. Zu denen wollte ich aber logischerweise auch nicht gehören, weil die immer fertig gemacht wurden. So. Und da habe ich aber ganz schnell gemerkt, auf eine unbewusste Weise, dass der Humor eine Möglichkeit ist, aus dieser Position der Schwäche rauszukommen. Ich habe Witze über mich gemacht, aber auch über die Starken. Und die haben irgendwann gemerkt, hoppla, wenn wir denen zu sehr ärgern, wird es auch für uns blöd. Mhm. Und hat mir dann so eine neutrale Position erspielt. Also ich gehörte nicht zu den Gewinnern, aber zum Glück auch nicht zu den Verlierern. Und Humor war meine Möglichkeit, aus der Opferrolle rauszukommen. Und seitdem oder spätestens seitdem weiß ich diese Art umso mehr zu schätzen.
Das hast du wirklich jetzt also super gesagt. Also ich habe gestern Abend habe ich in ein Video von dir reingeschaut, Stichwort Gedankentanken. Diejenigen von uns, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, und das nicht kennen, Gedankentanken ist ein Format, in dem ja tolle Redner auf der Bühne stehen und zu ihrem Thema entsprechend was Spannendes zu sagen haben. Und es war für mich keine Überraschung, dass du natürlich mit dem Thema Humor angefangen hast und die eine oder andere, fand ich wirklich witzige Pointe. Und dann hast du aber mittendrin, mich wirklich bekommen. Anders kann ich nicht sagen, mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Ich poste auch in die Shownotes zu dieser Folge entsprechend den Link, sodass man dieses Video von dir mal findet. Ich mag jetzt nicht irgendwie spoilern, aber ich mag schon erzählen, warum es mich so mitgenommen hat, weil mittendrin erzählst du von dieser Geschichte, was ist es nach dem Religionsunterricht, glaube ich, wo du im Bus nach Bleidenstadt sitzt und, kann man das sagen, Mobbing-Opfer wurdest?
Also ich glaube, heute würde man es so nennen, wobei ich persönlich unterscheide ja noch, ich weiß nicht, wie da Experten das sehen, aber ich unterscheide ja noch so ein bisschen zwischen Mobbing und Hänselei. Also ich finde, Hänselei ist die Vorstufe davon. Mobbing ist schon wirklich sehr systematisch. Mhm. Aber ich war der auch, dessen Schulranzen in der 5. Klasse durch die Gegend geschleudert wurde. Ich war der, über den getuschelt wurde und gelacht wurde und über den sich Leute lustig gemacht haben. Das ging eine Zeit lang so. Aber ich habe sehr früh gemerkt, nee, ich will aber nicht das Mobbing-Opfer sein. Also so habe ich es nicht formuliert, aber der Gedanke und das Gefühl war da. Und ich habe, glaube ich, unbewusst nach Möglichkeiten gesucht, ich sage es nochmal, um aus der Opferrolle rauszukommen. Und da war der Humor ein Mittel. Und was aber für mich genauso ein Mittel war, und da landen wir vielleicht so ein bisschen bei deinem Thema Success Journey, war, dass ich immer Ziele hatte. Also Ziele, Aufgaben oder Tätigkeiten, die mich einfach begeistert haben. Und das hat mir geholfen, über diese Zeit hinwegzukommen. Und das Interessante, Claudia, irgendwann haben sie nachgelassen. Also wenn du, das ist jetzt meine Erklärung, so versuche ich das für mich auf die Reihe zu kriegen, gedanklich. Wenn du wirklich dafür stehst, dass du deinen Weg gehst, klingt jetzt nach Kalenderspruch, aber dann akzeptieren das irgendwann die Leute und irgendwann sind die ruhig. Wenn die merken, aha, der hat so erste Erfolge und der hat auch weitergehende Erfolge. Und das war ja dann auch so, ich habe dann mit 14 beim Lokalradio angefangen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die sich aber summiert haben. Und irgendwann wurde ich in Ruhe gelassen. Und ich glaube, dass das so eine Kombination war aus Humor, nach dem Motto, ich mache mich überhaupt über die lustig. Aber, und das ist jetzt vielleicht sogar noch viel, viel stärker, ich gehe meinen Weg.
Super, ja. Und vor allem, ich denke, dann den auch noch mit Humor zu nehmen oder jetzt irgendwie Humor so, ja, in sein Leben einzuladen oder das wirklich eben nicht anzuziehen vielleicht, magnetisch. Also ich habe dir ja schon ganz oft geschrieben, entsprechend auch, egal ob bei Facebook oder LinkedIn, wo ich denke, woher kriegst du diesen Wortwitz, diese Wortspielereien? Das würde mir im Leben irgendwie nicht einfallen. Du, aber lass uns damit zurückgehen. Du hast gerade eben schon gesagt, mit 14 in einen Radiosender. Wie hast du das gemacht? Bist du da einfach reinmarschiert, so wie beim Wilhelmstraßenfest auf die Bühne?
So ungefähr. Also es gibt ja in Wiesbaden heute noch Radio Rheinwelle. Das ist ein offener Kanal. Viele große Städte in Deutschland haben ja sogenannte Bürgerradios. Da kann man also ehrenamtlich anfangen und Radio machen. Man bekommt also auch kein Geld dafür, aber man kann üben. Und das ist fantastisch, weil du da wirklich eine gewisse Routine bekommst. Wir haben damals immer gesagt, wir haben mehr Mitarbeiter als Hörer bei dem Sender, aber das war uns wurscht. Man konnte wirklich üben und das war toll. Ich hatte immer am Freitag zur dritten Stunde Schule und bin dann mit einem Bekannten immer morgens Freitag zum Sender gefahren und von 6 bis 9 Uhr hatten wir Programm und dann ging es auf den Schulhof. Also es war eigentlich jeden zweiten Freitag morgens um 4 Uhr aufstehen. Da war ich so 14, 15, 16, aber das hat mir nichts ausgemacht, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich war so tierisch begeistert von der Aufgabe und habe damals gesagt, ey, ich will unbedingt zum Radio. Und wenn dich eine Aufgabe so begeistert, dann nimmst du auch vieles auf dich. Und wie gesagt, auch das frühe Aufstehen, klar, irgendwann dann später in der 7., 8. Stunde hängt man auch noch da und denkt, okay, ich bin seit 4 Uhr wach heute, aber es war es mir wert.
Wobei, ich glaube, dieses früh aufstehen oder dann Radio machen, wenn andere schlafen, das machst du ja heute immer noch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Posting von dir gelesen habe, dass du, korrigier mich, aber irgendwie über Weihnachten die ARD-Hitnacht moderiert hast.
Genau so ist es. Ja, das war ein Format.
Das war ja von, ich weiß nicht, von 2 Uhr bis oder?
Von 2 bis 6 Uhr früh, richtig. Also, ja, das ist so, wie Polizisten und Krankenschwestern ja auch Nachtdienste machen. So hast du beim Radio genauso Nachtdienste, Frühdienste, Spätdienste und also zum Beispiel morgen klingelt mein Wecker wieder um 4. Aber dafür hat man eben auch mal zum Beispiel unter der Woche frei. Das ist der große Vorteil. Also ich möchte es gar nicht missen. Aber da, ich muss sagen, ich muss gerade dran denken, ich habe damals, als ich noch wirklich in diesem Amateurbereich war, so mit 14, 15, habe ich mit einem Moderator vom HR sprechen dürfen, der mir damals gesagt hat, pass mal auf, wenn du das wirklich machen willst, wenn du es ernst meinst, dann stell dich darauf ein, du wirst Wochenenden arbeiten, du wirst auch an Feiertagen Schichten machen, willst du das wirklich? Und da trennen sich oft Spreu vom Weizen. Und er hatte recht. Aber es ist ja okay, aber das kennst du ja auch so ein bisschen, wenn du als Speaker unterwegs bist, dann hast du auch am Wochenende mal Seminare oder so. Das ist ja, also das machen ja viele so.
So, und jetzt also von dem lokalen Wiesbadener Radio ging es dann irgendwann zu den großen Sendern.
Ist es das dann kam so? Zunächst mal der tschechische Rundfunk, lustigerweise, weil meine Eltern aus der damaligen Tschechoslowakei emigriert sind, Ende der 60er Jahre. Also wir haben zu Hause ganz viel Tschechisch gesprochen. Und es ist auch heute noch eigentlich gemischt, aber ich könnte jetzt nicht auf Tschechisch moderieren. Aber es gibt beim tschechischen Rundfunk einen deutschen Sendedienst. Die senden jeden Tag eine halbe Stunde in deutscher Sprache, auch eine halbe Stunde in Englisch, in Französisch. Und da bin ich in den Schulferien immer hin und habe dann dort eben Programm gemacht und war als Reporter in Prag unterwegs für die deutsche Sendung. Also das gibt es ja in Deutschland auch. In Deutschland gibt es ja die Deutsche Welle, die ja auch in verschiedenen Sprachen sendet. Also das war so der nächste Schritt. Und dann kam irgendwann mit 17, 18 der SWR. Der SWR hat in Baden-Baden ein Jugendradio, das Ding. Und das ist der jüngste Sender in Deutschland. Ja, und da bin ich dann am Wochenende immer hingefahren. Also wirklich dann, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich ganz viel Opfer gebracht. Aber ich habe es nie als Opfer empfunden. Also es waren ganz viele Partys, auf die ich als Jugendlicher eben nicht gegangen bin. Aber dafür sitzt man dann eben Freitagabend irgendwie in der Pension in Baden-Baden und hat am nächsten Morgen Frühdienst. Aber es war für mich keine Frage, denn es war für mich eine Möglichkeit, beim SWR zu senden. Und ja, das war also noch vor dem Abi. Aber wie gesagt, es hat einfach Freude gemacht.
Na, ich denke, so auch bei Gleichaltrigen, das ist ja auch schon also wirklich eine coole Hausnummer, oder? Wenn man sagt, ich moderiere im Radio, stelle ich mir so vor. Da lacht doch keiner mehr.
Ich wollte gerade sagen, da lacht keiner mehr. Am Anfang lachen sie noch. Aber wenn du dann dran bleibst, dann irgendwann verstummen sie, wenn sie dann die ersten Ergebnisse sehen. Du hast ja in deinem Buch Success Journey das wunderbare Wort Zielpiraten. Das finde ich ja wirklich toll. Und als ich dein Buch gelesen habe, Claudia, ist mir bewusst geworden im Nachhinein, wie viele Zielpiraten ich getroffen habe. Wie viele Leute mir gesagt haben, ja, nee, also das würde ich nicht machen. Und das ist zum Beispiel die Nachtdienste, die du ansprichst. Da gab es Leute, die gesagt haben, ja, aber willst du nachts Nachrichten machen? Das muss ja so stressig sein. Da passiert ja in den USA so viel. Das hält man doch bestimmt nicht durch. Aber Leute, die es selber nie gemacht haben. Ja, oder zum Beispiel wollte ich immer, keine Ahnung warum, naja, ich wollte einfach hauptberuflich moderieren und Bücher schreiben und auf die Bühne und habe immer gesagt, ich will ein Fernstudium machen. Immer. Und du weißt ja selbst, was das bedeutet, hast ja auch gemacht. Aber für mich gab es keine Alternative. Das wollte ich unbedingt machen. Und wie viele Leute haben an mir gezerrt und gesagt, nein, das willst du bleiben lassen und du wirst das nicht durchhalten. Und weil sie von sich auf mich geschlossen haben, weil die gesagt haben, ja, nee, also ich würde das nicht. Und ich habe dann immer gesagt, naja, si taco isis. Also wenn du eine Klappe gehalten hättest, dann hättest du mir nicht so viel Kraft gekostet. Aber komischerweise war es kein langes Überleben, sondern ich habe dann einfach weitergemacht. Aber Zielpiraten sind immer da, die werden immer wieder kommen. Und ja, meine Strategie war einfach zu nicken, schönen Tag sagen und einfach das Ding durchziehen.
Sehr schön, das finde ich. Ich werde ja auch ganz oft gefragt von Leuten, die sagen dann, Frau Hubrich, also Zielpiraten habe ich jetzt verstanden, so vielleicht ganz kurz für die, die den Begriff noch nicht kennen. Das sind so die Menschen, wenn wir uns auf dem Weg zu den Zielen machen, die quasi, ja, die Wege kreuzen und unsere Ziele kapern und eben erzählen, warum das alles nicht funktionieren kann. Also warum man vielleicht nicht im Radio oder warum man nicht ein Fernstudium machen kann oder bei mir, warum man kein Buch veröffentlichen kann. 70.000 Neuerscheinungen jedes Jahr. Und dann stellen die Leute sich hin und sagen, oh, Buch, ganz, ganz schwer. Ich werde aber teilweise gefragt, und das finde ich immer ganz spannend, die dann sagen, okay, habe ich verstanden, aber was ist denn jetzt so die richtige Strategie im Umgang mit Zielpiraten? Und du hast es eben, Philipp, so wunderbar auf den Punkt gebracht. Also meine Erfahrung ist auch, sobald man die erkannt hat, sobald man sieht, aha, da steht gerade ein Zielpirat vor einem, ist der Drops doch gelutscht, oder?
Das stimmt. Also was ich wichtig finde, fang nicht an, mit denen zu diskutieren. Denn sie wollen ja diskutieren und sie wollen dich in diese Diskussionsspirale. Nichts gegen Diskussion, das ist schön, aber nichts, wenn es um die eigenen Ziele geht. Man kann auch über die eigenen Ziele diskutieren, aber dann doch lieber mit Leuten, die schon auf dem eigenen Weg weiter sind und die einem wirklich wertvolle Tipps geben können und die einem Hinweise geben können, weil sie sagen können, naja, ich bin vielleicht schon 3 Schritte weiter als du, pass mal auf, da und da liegen Fallen. Dann ist es eine wertvolle Diskussion und dann kann man auch korrigiert werden. Aber von Leuten, die so am Rand stehen und in einem völlig anderen Bereich sind, also genau, nicht diskutieren, sondern schönen Tag sagen und die mal durchziehen, ja klar.
Also da muss ich ja gerade so zugeben, wir sind ja jetzt gerade so hier unter uns. Weißt du, was ich mache, wenn ich Leute entdecke, nicht die Zielpiraten sind, sondern die, was du eben schon angesprochen hast, die dort sind, wo ich hin möchte? Ich stalke die. Nur nicht weiter sagen. Und ja, was ich mache, ich gucke wirklich, natürlich jetzt also nicht stalken im üblichen Sinne, aber ich gucke, was macht er oder sie und was machen die anders als ich und wo könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden? Und das Verrückte ist, es sind nie so Vorbilder, die jetzt, ich sag mal, für 10 Jahre oder so da bleiben, sondern es ist immer eine ganz bestimmte Wegstrecke. Und irgendwann denke ich dann so, ach, jetzt nicht mehr so interessant, dann suche ich mir das nächste Opfer. Und das ist so, also mich inspiriert um zu gucken, zu sagen, wie macht der das, wie macht die das? Ich kann mich daran erinnern, als ich mit dem Professional Speaking angefangen habe, klar habe ich mir dann natürlich Webseiten von renommierten Rednerinnen und Rednern angeschaut und auch dabei gelernt und gesagt, ach, das finde ich ganz klasse, was sie macht oder was er macht, so nur geht so. Und dann irgendwo so immer diesen Schritt eben entsprechend weiterzugehen. Und das ist dann, ich finde das ganz toll, so von der persönlichen Entwicklung. Also das ist quasi wie so, ich habe immer das Gefühl, wie so eine Art Geschenkebox, die man von jemandem bekommt, der gar nicht weiß, dass ich das eigentlich mache und diese Person zumindest temporär irgendwo auf dem Radar habe. Aber ich denke, da kann man auch wirklich sich gut Inspiration holen. Und ich sage das vor allen Dingen deswegen, weil ich treffe immer wieder auf manche Menschen, die was ganz anderes machen, nämlich die neidisch sind, weil sie sagen, oh, er oder sie hat es schon geschafft. Und würde ich sagen, nee, unbedingt umdrehen. Also Neid ist das Falsche, sondern wirklich gucken, was macht er erst wie, was kann ich mir davon abschneiden von der Scheibe und dann die nächste Entwicklungsstufe irgendwo gehen. Oder vielleicht auch einfach aus der, ja, wie man so schön so mal sagt, aus dieser Komfortzone mal rausgehen, sagen, Mensch, wenn der oder die das macht, könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Also das finde ich so ganz inspirierend. Also man könnte jetzt auch natürlich weitergehen und sagen, wenn es kein Zielpirat ist und ist jetzt nicht so eine Person, wo ich direkt hingucke, vielleicht auch einfach mal gucken, wo sind Zielunterstützer, oder? Hast du so auf deinem Weg bisher so Zielunterstützer auch gehabt? Was haben so, darf ich einfach mal fragen, so deine Eltern, haben die gesagt so, wupp, mach was Gescheites? Oder haben die dich eher unterstützt auf deinem Weg?
Meine Eltern haben mich unendlich unterstützt. Also das fing damit an, dass ich zum Beispiel für den Wiesbadener Kurier als Reporter im Einsatz war. Ich hatte aber noch keinen Führerschein und bin am Wochenende immer durch den Untertaunus gegurkt. Und dann war irgendwie Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses in Fischbach oder Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Engenhahn, war ich, glaube ich, sogar mal. Und dann hat mein Vater mich dahin gefahren oder so. Das sind alles so wirklich ganz großartige Sachen. Ich hatte auch Förderer. Also das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Also ich komme gleich auf den Förderer zu sprechen. Aber ich bin immer skeptisch, wenn Leute sagen, naja, du bist hundertprozentig alleine verantwortlich für deinen Erfolg. Da gehe ich nicht mit. Also ich unterscheide ja immer so ganz gerne zwischen Basiszielen und Premiumzielen. Also Basisziele, die hast du unter deiner hundertprozentigen Kontrolle. Wenn ich sage, ich will jeden zweiten Tag joggen gehen, ich muss es einfach nur tun. Oder wenn ich sage, ich schreibe jede Woche ein Kapitel für mein neues Buch, ich muss es einfach nur tun. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte befördert werden oder ich möchte, dass sich mein Buch toll verkauft oder ich möchte, dass mein Marketingkonzept aufgeht, da spielt ja das Verhalten anderer Leute mit rein. Absolut. Also für eine Beförderung brauchst du Chef oder Chefin. Für Verkaufszahlen brauchst du die Kunden, die sich so verhalten sollen, wie du es willst. Und das sind Premium-Ziele. Also Premium-Ziele sind für mich Ziele, das sind Wünsche, das kann die Richtung sein, aber die hast du nicht unter der vollen Kontrolle. Und diese Unterscheidung finde ich ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir nur Premium-Ziele haben, dann sind wir sehr, sehr abhängig von der Umwelt und wir hängen immer in der Luft. Und wenn man das geschickt wählt, kann man das ja so wählen, dass die Basisziele sozusagen auf die Premiumziele einzahlen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will irgendwie jetzt bei meinem Unternehmen, wo ich bin, ich will unbedingt die Auslandsvertretung in, keine Ahnung, Chicago übernehmen, dann kann ich natürlich einige Sachen dafür tun. Wenn ich sage, okay, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde, lese ich Englisch, um einfach mein Englisch zu trainieren und besser zu werden. Und ich bringe mich in Gespräch, ich kann eine Liste machen, ja, ich bringe mich im Unternehmen in Gespräch mit diesen Sachen, mit jenen, ich positioniere mich im Unternehmen, aber die Entscheidung, die trifft ein anderer. Und deswegen gehe ich nicht mit, wenn jemand sagt, du bist 100% alleine verantwortlich. Da gibt's ja, das ist ja wie so eine Stange, weißt du, wie so ein Spektrum von Extremen. Und das eine Extrem ist der radikale Pessimismus, also Leute, die sagen, ja, es hat ja eh alles keinen Sinn, die Welt da draußen, das sind nur böse Leute, es ist alles schlimm und wir müssen uns dem fügen, uns wird eh nichts. Und das andere Extrem ist, wenn einige Leute oft auf Bühnen, muss man ja sagen, stehen und sagen, du kannst alles machen, denk nur richtig und in 3 Monaten steht der Porsche vor der Tür. Das ist das andere Extrem und ich finde, man muss die Entscheidung treffen, wo auf dieser Skala habe ich meine Haltung. Und ich bin da relativ in der Mitte, dass ich sage, ja, natürlich kannst du sehr viel beeinflussen, aber eben nicht alles. Mhm. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, sich über Äußerlichkeiten zu definieren, weil die hast du nicht in der Hand. Und zum Förderer noch ganz, ganz kurz. Ich hatte einen wirklich fantastischen Chef beim SWR in Baden-Baden, der Chefsprecher war damals, der mir wirklich großartige Möglichkeiten gegeben hat. Ich war damals 19 oder 20 oder ja, ich glaube 19, bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne auch nicht nur beim Jugendradio, sondern auch bei SWR 2 mal sprechen, was die Klassikwelle ist. Ja, ja. Und er hat gesagt, nein, wir brauchen keine Leute. Dann hat er sich eine Kassette, damals noch eine Kassette angehört und hat gesagt, ja, können Sie denn mal Nachtdienste machen? Ohne diesen Mann, der mich für Sendungen auch reingesetzt hat, wo man eigentlich einen 19- oder 20-Jährigen gar nicht reinsetzen würde. Ich durfte das Abendkonzert moderieren, also die Klassikschiene. Weißt du so, ja. Wir hörten das Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Claudia Amado. Wir hörten von Mozart, Köchel, Gezeichnis und so. Hat irre viel Spaß gemacht. Und natürlich ist mein Talent da gewesen. Ja, klar. Aber wenn er mir die Möglichkeit nicht gegeben hätte, dann hätte ich das nicht machen können. Und diese Förderer, auf die müssen wir immer wieder treffen. Und auch das haben wir nicht in der Hand. Also ich wäre wirklich arrogant, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin hier ein toller Hecht, ich habe schon damals dieses und jenes gemacht. Ja, ich durfte das aber auch machen und das sage ich demütig, weil es Leute gab, die mir die Chance gegeben haben.
Ich glaube, dass man vielleicht dann auch so selber jetzt mal überlegen könnte, wo fördere ich denn andere oder wo kann ich denn andere fördern? Ja? Also wenn wir, denke ich, über die eigenen Ziele nachdenken. Und du hast eben sehr schön, also das sehr schön gesagt, also Premium-Ziele und was war das andere? Basisziele.
Genau.
Ich glaube, dass es dann wirklich auch mal wichtig ist, in der Zeit nicht nur über seine Ziele nachzudenken, sondern also ein bisschen den Blick zu heben in die Umgebung und zu überlegen, wo kann ich denn eben jemand fördern? Und nicht unbedingt mit dem Gedanken, dann wenn ich das für die eine Person tue, dann tut die dann danach was für mich, sondern wirklich einfach, naja, zu geben, ja, zu geben und zu gucken, was passiert.
Vielleicht auch einfach mal ein Lob verteilen. Manchmal kann ja schon ein Kompliment unglaublich viel bewirken. Ich habe das mal gelesen bei Jens Weidner, der sich ja viel mit Optimismus beschäftigt, hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Optimismus. Der hat als Vorschlag seinen Lesern weitergegeben, sammeln Sie alle Komplimente und das Lob, das Sie bekommen, im Beruf und was, und schreiben Sie sich's auf und dann lesen Sie sich's mal durch. Und wenn man ein schlechter Tag ist, dann lesen Sie sich die 25 oder 30 lobenden Worte von anderen. Und dann fühlen sie sich schon wieder besser und es steht 25-1. Also so der Gedanke von Jens Weidner. Und wir können ja auch andere wirklich schon im Kleinen unterstützen. Wie du sagst, das ist ein toller Gedanke von der Claudia. Und ja, wenn man zum Beispiel andere lobt, ein Kompliment macht für die Arbeit, die sie gemacht haben, das kann man in der Firma machen. Und zwar selbstlos, ohne dass man was dafür will. Oder dass man links teilt von anderen. Ich habe von einer Unternehmerin, die hat gesagt, die hat so ein kleines Geschäft in Worpswede und verkauft Schmuck und sagt, ja, also ich freue mich immer über Leute, die meine Sachen liken, weil ich dann mehr Kunden anziehen kann. Und da denke ich immer jedes Mal, es ist doch für mich kein Problem, ihr ein Like zu schenken. Also wenn ich wirklich dagegen wäre, ja, wenn es nicht passt, dann natürlich nicht. Aber ich sage, wenn da ist eine kleine, also kleine im Sinne von, also in Anführungszeichen, ne, eine Unternehmerin in einem kleinen Geschäft, aber sie postet ständig Sachen, die sie dort verkauft, und da kann ich doch mit einem kleinen Like das unterstützen. Also das schon im ganz Kleinen können wir andere peu à peu groß machen.
Absolut, absolut. Und ich denke, das wirklich, wie gesagt, den Blick einfach mal zu heben und zu überlegen, was kann ich denn heute irgendwie so Gutes tun und quasi zurückgeben an die Welt? Und egal, ob es jetzt ein Like ist oder ein Kompliment oder... Ich finde, wir sind oftmals, das hat was, denke ich, auch vielleicht mit dem Kulturellen zu tun. Wir sind so viele, finde ich, hier im kulturellen Umfeld so defizitorientiert. Also gucken lieber auf das, was nicht läuft, was schief läuft, was man vielleicht noch verbessern könnte, anstatt auch einfach mal zu sagen, Mensch, waren jetzt keine 100%, aber die 80 oder 70 oder 60% sind doch irgendwie auch genial. Und also ich weiß nicht, wie es dir so sieht. Also ich merke, dass oftmals Menschen, gut, jetzt habe ich viel im Coachings natürlich mit Menschen zu tun, da geht es gerade um Ziele beziehungsweise ganz andere Fang am Start, dass Leute sagen, ich weiß, dass ich was ändern muss, ich weiß aber nicht so richtig, wohin die Reise wirklich jetzt, die Success Journey gehen soll. Und dass sich Leute viel mehr Gedanken machen, oder viel mehr Bedenken haben, sollte ich eher sagen, viel mehr Bedenken, dass sie vielleicht irgendwo in die falsche Richtung laufen und dadurch gar nicht loslaufen und stehen bleiben. Und sich dann noch drüber entweder ärgern oder jammern, dass sich nichts ändert. Und ich denke also gerade jetzt so in diesen, ach, die ganze Welt hat vor einem Jahr oder so noch über VUCA geredet und Agilität und alles so dynamisch und disruptiv und. Also was Disruption ist, ich denke, das wissen wir seit 12 Monaten, jeder persönlich irgendwo auch, da ist ja jeder von betroffen. Und ich denke, die Zeit ist reif, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren und ruhig auch mal ein Scheitern mit einzuplanen. Aber lieber das Ziel ein bisschen größer oder mutiger, sage ich gerne. Ein bisschen mutiger zu machen, um dann zu sagen, wenn es dann eben, wenn ich es noch zu 60% geschafft habe, dann ist dem halt so. Und weil ich eben auch nicht auf alles irgendwo Einfluss haben kann, aber wenigstens irgendwo es zu probieren, loszulegen und sich nicht mal im Kopf zu machen, ob es das jetzt das 120-prozentige Ziel irgendwo so ist. Ne? Du, ich muss jetzt aber ganz kurz, also ich habe gerade einen Gedanken, der hat mit dem, was ich gerade gesagt habe, nichts zu tun. Aber der muss raus. Also ja. Du beim SWR 2, Klassik, Schiene, darf ich das so sagen, also jung und naja, relativ unerfahren, sagen wir mal, in dieser Sprecherwelt ja irgendwo. Aber hattest du das irgendwo so? Also wenn ich jetzt was Blödes erzähle bei einem Podcast, dann kann ich es natürlich nachher rausschneiden. Aber beim Radio ist es ja dann vorbei. Hast du mal so richtig was rausgehauen in den Äther, wo du nachher so gedacht hast, oh Philipp, wie konntest du nur?
Also wie konntest du, habe ich nicht gedacht, aber ich habe sehr schnell gemerkt, oh ja, ich muss also mich noch etwas mehr konzentrieren oder noch etwas mehr recherchieren. Ich habe eine Ansage gemacht und habe gesagt, das war das Abendkonzert auf SWR 2 und habe gesagt, und Sie hören nun dieses, und ich weiß nicht, was gespielt wurde, ob es jetzt Brahms oder Mendelssohn Bartholdy war, und habe gesagt, und nun unter der Leitung von Georg Solti. So, das ist ein großer Fehler, weil der Mann Solti heißt.
Okay.
So, das ist, Klassikfans sind in der Hinsicht sehr, sehr pingelig. Es klingelte sofort das Telefon. Zum Glück, mein Förderer war dran, Chefsprecher Karl Rudolf Menke, dem ich wirklich viel zu verdanken habe. Und er sagt auf seine unnachahmliche Weise, ja, also es wäre ganz gut, wenn Sie nachher nochmal das korrigieren würden und unbedingt Jolti sagen würden. Also wirklich, die Klassikfans, für die ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber das ist eine Sache, das ist vielleicht auch jetzt als kleiner Impuls für Führungskräfte, die jetzt hören, ob sie ihren Mitarbeitern Aufgaben zutrauen oder nicht. Ja, es kann was schiefgehen. Und das war jetzt vielleicht nur ein kleiner Fehler, aber ja, es kann natürlich etwas daneben gehen. Aber wenn man jemandem nie etwas zutraut, dann wächst der ja auch nicht. Und ich bin ja daran gewachsen und habe dann gesagt, okay, ich muss mich also noch besser konzentrieren, noch mehr recherchieren, noch sorgfältiger, und haben dann wirklich vor jeder Sendung ganz hundertprozentig geguckt, wie spricht sich welcher Komponist und Dirigent aus. Mhm. Und das passiert dann trotzdem immer wieder, Fehler passieren laufend. Aber ja, es ist, aber ob ich da wirklich jetzt Angst hatte? Nee, Angst hatte ich nicht, aber das war auch relativ spontan. Das heißt, ich bekam damals bei dieser einen Sendung, bekam ich um 15 Uhr den Anruf, können Sie um 19 Uhr. Das heißt, ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben, weil das so hoppla hopp ging. Und manchmal ist das ja besser, als wenn man wirklich lange vorher überlegt. Und was du eben gesagt hast, so hin und her und soll ich nicht. Manchmal muss man einfach loslaufen.
Genau, absolut. Sag mal so, wenn du dann auf Sendung bist, wie lange bereitest du dich da entsprechend drauf vor?
Also jetzt bin ich ja hauptsächlich bei den Nachrichten im Einsatz. Mhm. Und wir haben in der Regel erstmal anderthalb Stunden Zeit, uns vorzubereiten. Das heißt, ich bin ja bei einem Hamburger Stadtradio und wir recherchieren erstmal, was in der Stadt los ist, haben auch Agenturmeldungen und schneiden Beiträge und schreiben das ja selbst. Also viele Leute fragen sich ja, die Leute, die Nachrichten präsentieren, lesen die nur? Nein, nein, wir schreiben das schon selbst. Und das ist eben eine Arbeit, die bis ran an die Sendung geht. Und es ist eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr fordernde Arbeit, weil man sozusagen stressresistent sein muss oder man muss mit Stress wirklich gut umgehen können. Aber es ist so ein Minutenstress. Also ich glaube, jemand, der zum Beispiel Wirtschaftsprüfer ist, der hat auch Druck, aber es ist ein anderer Druck. Weil man sagen kann, okay, ich mache jetzt noch mal eine Kaffeepause und dann hänge ich noch anderthalb Stunden dran. Das ist auch schwer. Und ich sage nicht, dass das eine schwerer ist als das andere. Es ist ein anderer Druck, es ist ein anderer Stress. Es ist eben beim Radio ganz oft so, oder auch wenn du Sportsendungen hast, es ist ein Minutenstress. Du bist eben ständig am Tippen und guckst, okay, wie spät ist es jetzt, wie viel Zeit habe ich noch? Also das ist, der Vorteil ist natürlich, wenn die Sendung vorbei ist, da hast du Feierabend. So. Mhm. Aber das ist eben einfach nur eine andere Art von Stress.
Also das heißt, du musst entsprechend dann natürlich auch reagieren, wenn irgendwas ganz neu reinkommt und das dann sozusagen, ich weiß nicht, in das Konzept reinschnippeln oder wie man...
Ja, und das macht dann wirklich Spaß. Also wenn man merkt, okay, zum Beispiel, ich denke gerade an eine Geschichte, es war, glaube ich, SPD-Parteitag in Hamburg, Landesparteitag, und ich moderiere gerade schon den nächsten Beitrag an und in dem Moment kommt eine Kollegin rein und hält einen Zettel hin und Name und so und so viel Prozent, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, aber so und so viel Prozent wiedergewählt. Und das war damals, ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe, wie viel Prozent das waren, ist auch wurscht, aber jedenfalls der Beitrag war zu Ende und man konnte wirklich wenige Sekunden später schon den Hörern sagen, so, SPD-Chef ist gewählt mit so und so viel Prozent. Oder, gerade fällt mir ein, das war 2005, da war ich noch in Baden-Baden und ich musste mir am Mikrofon einmal so sehr das Lachen verkneifen, denn im April 2005 wurde ja ein neuer Papst gewählt. Das war damals Kardinal Ratzinger. Und ich weiß noch genau, es war 17.50 Uhr und ich lese mich ein für die 18 Uhr Nachrichten und 18 Uhr gehen auf Sendung und es kommt der Redakteur rein, mitten in die Sendung, es war so live on air und es läuft gerade ein Beitrag und er nimmt meinen Kopfhörer und flüstert mir ins Ohr und wie gesagt, das war in Baden-Baden und er kam eben aus der Gegend und sagte, das ist historisch, machen wir neue Papst. Und das war eben dann Ratzinger gewählt, ne? Das war gerade Weißer Rauch. Und ich musste dann den Rest der Sendung, ich musste so über dieses Papst lachen und musste mich eben zusammennehmen. Es ging dann, ja, aber das passiert also auch.
Sehr schön. Also vielleicht noch viel, viel mehr los, als wir ja nicht Radioexperten irgendwo uns vorstellen, was da so alles ja vor der Kamera, vor Mikro ist. Ich meine, was ja auch interessant ist, finde ich aktuell, also es ist ja, ich glaube, man kann fast in jedes Studio irgendwo mittlerweile über Web irgendwie reingucken, wie die da sitzen. Und ich hatte... wer ist das? Gottschalk mit so einem Jüngeren, der dienstags mittags irgendwie, glaube ich, so auf Sendung ist und die sich dann so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, so ein bisschen sticheln, also quasi alt gegen jung sozusagen irgendwo. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe neulich irgendwo dann quasi zugeguckt, wann sie wie wo dann auf Sendung gehen und wie sie reden und alles. Also super. Du, ich habe zum Thema, du hast ja das Thema Humor. Wie sieht denn das so aus, so in der Krise, in dem Krisenjahr? Ist das für dich... Wird der Humor aus deiner Sicht wichtiger?
Humor kann, wenn Menschen dafür offen sind, viele Menschen tragen. Und Humor kann helfen, Dinge zu ertragen. Also für mich ist ja erstmal Humor eine Art Demut, allerdings in fröhlichem Gewand. So, das heißt, ich erkenne an, dass ich eben nicht alles in der Hand habe. Und das merken ja viele Unternehmer, viele Leute, die ein kleines Geschäft haben, gerade wirklich deutlich. Oder Leute, die sich um Arbeitsplätze Sorgen machen. Und Humor ist kein Allheilmittel. Also Vorsicht, Humor hilft nicht gegen alles. Wenn du nicht weißt, ob du in 3 Monaten deinen Job noch hast, weil das Unternehmen irgendwelche Sparprogramme auflegt, dann bin ich der Letzte, der sagt, ach, dann nimm's mal irgendwie mit Humor. Nein, also da hört's dann irgendwann auch auf, zumindest für mich. Aber Humor kann schon einen Regentag zu einem sonnigen Tag machen. Und man kann allein durch diese kleinen Witze im Büro zum Beispiel unglaublich viel machen für die Stimmung. Also mir fällt gerade eine Situation ein. Ich hatte mal ein Gespräch, das war so ein kleines Meeting und es war also lange noch vor Corona, das heißt, wir saßen zu fünft im Raum und der Chef sagte, also darf ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten? Und mir rutschte das so raus. Ja, ich wusste ja, dass Sie mir das Wasser reichen können. Also das war aber so, es haben alle in dem Moment gelacht und es macht einfach vieles leichter und man kommt sich näher. Also man sagt ja, Lachen verbindet und das merke ich immer wieder und es heitert halt auch wirklich auf. Also das ist übrigens das, was ich anstrebe mit meinem Humor, mit Glossen, mit Büchern. Wenn ich merke, und auch das klingt jetzt kitschig und nach Kalenderspruch, aber wenn ich merke, ich schaffe es, dass die Leute schmunzeln oder sogar lachen, hey wow, was kann Schöneres geben?
Ja. Sag mal, für diejenigen, die nicht so vor humoristischen Ideen sprudeln wie du, hast du da so einen Tipp für die Leute? Also kann man Humor lernen?
Ich glaube, Humor hatten wir alle. Manche haben ihn leider ausgetrieben bekommen oder verlernt. Manche verbinden mit Humor eine gewisse Naivität, so nach dem Motto, wer in die Welt hinein lächelt, der kann sie ja nicht ernst nehmen und deswegen ist dieser Mensch auch nicht ernst zu nehmen. Ein Fehlschluss, denn wer in sich hinein lächelt, kann das auch auf eine weise Art tun. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Kreativität fragst, ich glaube, wir sind alle kreativ. So. Mhm. Jeder auf eine andere Art. Und ich denke, dass es drei Dinge gibt, die man für Kreativität braucht. Das erste, was man braucht, ist, finde ich, ein Glaubenssatz, der sagt, ich erlaube mir, kreativ zu sein. Oder vielleicht bin ich ja doch kreativ. Das ist übrigens sogar eine kleine Affirmation, mit der man arbeiten könnte. Ja, wenn man Leute, die 40 Jahre lang gesagt haben, nee, ich bin ja nicht so kreativ. Nee, ich nicht. Die können vielleicht mal anfangen, zumindest mal zu arbeiten, vielleicht bin ich ja doch kreativ oder vielleicht fällt mir ja doch was ein. Das öffnet schon mal die Möglichkeit. Also wenn man überzeugt ist davon, dass man immer neue Ideen hat, dann bekommt man auch welche. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist Input, also irgendwie Wissen aufsaugen. Und das ist die Disziplin sozusagen, die zur Kreativität führt, weil ein Hirnforscher könnte das jetzt besser erklären, aber dein Gehirn braucht dir etwas Material, mit dem es spielen kann. Und ich muss gerade an einen Film denken, es gibt von Nummer 5 lebt, das ist so eine US-Komödie, da war so ein kleiner Roboter und der konnte Bücher lesen innerhalb von 3 Sekunden. Der hat innerhalb von 3 Sekunden hat er Krieg und Frieden von Tolstoi gelesen. Ja, und dieser kleine Roboter sagte immer, mehr Input, mehr Input. Also lesen, irgendwie Wissen aufsaugen aus verschiedenen Bereichen und du gibst dem Gehirn sozusagen Spielmasse. Und das Dritte ist, was ich sehr wichtig finde für Humor, für Kreativität, Entspannung jeglicher Art. Also gehst raus mit dem Hund, machst einen Spaziergang oder hörst klassische Musik oder du meditierst. Also was auch immer, um das Gehirn mal irgendwie in so einen Ruhemodus zu bringen, das bringt enorm viel Kreativität, merke ich jedes Mal.
Also ja, besser hätte ich es nicht sagen können, absolut. Also ich denke vor allen Dingen dieses raus aus diesem mentalen Hamsterrad zu kommen, das ist ja wirklich für alles gut. Also wenn man irgendwo am Schreibtisch festsitzt und sagt, oh, ich komme jetzt hier nicht weiter, wirklich es sein zu lassen, ja, sein zu lassen und wie du sagst, mit der Fellnase vielleicht eine Runde spazieren gehen, was ganz anderes machen, vielleicht einfach nur einen Kaffee sich irgendwo hinsetzen, aber in eine ganz andere Situation quasi irgendwo sich reinzubegeben. Und also bei mir geht's genauso. Also die besten Einfälle habe ich immer dann, wenn ich gerade nicht nach ihnen suche, sondern quasi die Einfälle mich finden lasse sozusagen, also irgendwo andersrum. Ne? Da fällt mir gerade irgendwie so auf, wenn du sagst, auch so Affirmation, man muss auch, glaube ich, auch einfach überlegen, wie man so im inneren Dialog mit sich spricht. Also mir sagte jemand mal in meiner, das ist viele Jahre her in der Coaching-Ausbildung, sagte mir eine Ausbilderin, also wenn du zum Beispiel eine Brille suchst, dann suchst du nicht die Brille, sondern du drehst es um und sagst, ich bin gerade dabei, meine Brille zu finden. Weil ich will sie ja nicht mehr suchen, ich will sie ja finden. Und ich glaube, dass wir da immer wieder so aufmerksam sein dürfen, was man eigentlich so, was man zu sich sagt. Dann vor allen Dingen natürlich auch, dass man sich nicht runterzieht im inneren Dialog, sondern sich eher aufbaut und sagt, ich kann das. Ich weiß vielleicht jetzt noch nicht gerade wie, aber ich denke, ich schaffe das irgendwie. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich denke gerade, wir haben eben über, ich will gar nicht das Wort Krise in den Mund nehmen, aber sie ist ja momentan noch da, haben wir... Ich glaube, gerade dann ist es wichtig, ja, im inneren Dialog sich auch aufzubauen und nicht runterzuziehen. Und natürlich darf man Angst haben, weil das ist, alles andere wäre ja banal. Aber sich da nicht runterzuziehen, sondern wirklich auch zu gucken in Sachen Selbstfürsorge. Was kann ich gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, was kann ich wirklich Gutes, für mich selber tun? Und aber allerdings für andere Menschen natürlich irgendwo auch. Sag mal, wir haben ja jetzt so Ende Januar, wobei, wenn ich jetzt sage, wir haben Ende Januar, ja, kennen der eine oder andere, der uns jetzt zuguckt auf YouTube, sagt, warum steht denn da noch der Weihnachtsbaum im Hintergrund? Ich habe gelernt, dass Philipp seinen Weihnachtsbaum, der übrigens nicht nadelt, das ist eine Kunsttanne, erst zu, was hast du gesagt, zu Maria Lichtmess.
Bis Maria Lichtmess, ganz genau.
Genau, so ja, habe ich das gelernt. Ich dachte immer, es wäre der 6. Januar. Nee, nicht überall. Also in Hamburg ist es Maria Lichtmess. Deswegen, wenn Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, haben Sie das Ganze aufgenommen jetzt im Dezember schon? Nee, das ist schon, Sie hören die aktuelle und schauen vielleicht auch die aktuelle Folge unseres Podcasts. So, jetzt Januar, habe ich gesagt. Also Ende Januar kann man das ja noch fragen. Bist du so jemand, der so im neuen Jahr sich entsprechend irgendwelche Vorsätze nimmt oder irgendwelche Ziele oder sowas? Oder sagst du, nee, schlechter Zeitpunkt oder mache ich erst ab Februar? Hast du ein Ziel für 2021?
Also ich habe nie Jahresziele, sondern ich habe immer Monatsziele. Das finde ich immer viel überschaubarer. Damit kann ich persönlich besser leben. Deswegen nehme ich mir immer so kleine Ziele. Ich habe natürlich auch so Ziele, die in weiter Ferne sind, ne? Also natürlich, klar, du kennst das, wer Bücher schreibt, will, dass möglichst alle Welt die Bücher kauft. Ist ja logisch. Aber ich gehe nie über einen Monat hinaus mit konkreten Zielen, weil ich mich damit einfach besser fühle. Das ist überschaubarer und ich kann es besser greifen. Und zum Beispiel, wenn man sagt, ich will meinetwegen jetzt jeden Tag joggen oder gesünder leben oder was auch immer, wenn man es nur einen Monat durchhält und dann sagt, naja, und dann gucke ich mal, das ist viel, viel wirkungsvoller, weil man einfach nicht so einen großen Brocken vor sich hat. Wenn ich jetzt sage, das ganze Jahr muss ich das jetzt durchhalten, so habe ich nur einen Monat und kann sagen, naja, mal gucken, vielleicht ist es ja später anders. Und ich habe mal gelesen, wie lange braucht man, um eine Gewohnheit zu ändern? 28 Tage bis 6 Wochen geht, glaube ich, so in der Literatur. So geht es ein bisschen hin und her, aber das ist so ungefähr der Zeitraum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wäre ja sozusagen genau die Sache, um sich eine neue Gewohnheit anzueignen. Also wenn du jetzt mich konkret fragst, bei mir ist es jetzt der neue Podcast Klug auf Knopfdruck. Da geht es um Geschichte und Philosophie. Das ist sozusagen mein Jahresprojekt. Ja, genau.
Also das ist, und der ist jetzt niegelnagelneu, dein Podcast, ne? Kann man direkt jetzt sagen. Also ich habe heute Morgen, habe ich es in sozialen Medien gesehen. Ich habe noch nicht reingehört. Das werde ich auf jeden Fall jetzt zum Wochenende noch machen. Aber sag nochmal, Klug auf Knopfdruck.
Klug auf Knopfdruck. Es geht um Geschichte und Philosophie. Wenn jetzt Leute sagen, um Gottes Willen, das interessiert mich ja nicht. Ich habe mit meiner Businesswelt genug zu tun. Es geht in diesem Podcast darum, was wir aus Geschichte und Philosophie lernen können für unseren beruflichen Alltag. Und da gibt es eine ganze Menge. Also ich bin halt derjenige, der sich dann die Zeit nimmt und in den Büchern rumwühlt und kramt. Aber es ist nicht das Bestreben, das akademisch 100% korrekt darzustellen. Dafür gibt es andere. Sondern ich picke mir das raus, von dem ich sage, das könnte uns im Alltag helfen.
Super. Also wenn wir jetzt schon so dabei sind, so was können wir heute alles irgendwie mitnehmen? Also in deinem Podcast auf jeden Fall reinlauschen. Dann kann ich nur den ganz heißen Tipp geben, deine Bücher, die sind super. Also wenn man einfach so wie schreibst du so schön, Humor für den Alltag. Also wenn man einfach zwischendurch, gerade jetzt in Corona-Zeiten, denkt so, ich brauche mal wieder eine Situation, und das ist kein Witzebuch, ich brauche mal wieder eine Situation, weil die Mundwinkel wieder nach oben gehen, kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. Dann würde ich gerne jetzt die Werbestrecke nochmal machen. Ich habe es ja schon angesprochen, aber unbedingt in dein Gedankentanken-Video reinschauen. Links gibt es entsprechend, stelle ich in die Shownotes noch rein. Was haben wir noch? Wenn man so generell mit dir Kontakt aufnehmen möchte, bist du natürlich in den sozialen Medien unterwegs?
Ja, das sind die modernen Marktplätze, ne? Würde man sagen. Also Facebook und Instagram und LinkedIn. Ja, klar, genau.
Alles klar. Gibt es noch, du hast zweimal, dreimal schon so gesagt, so einen Küchenkalenderspruch. Ich finde, jetzt so zum Abschluss wäre ja eigentlich jetzt der richtige Moment, irgendwie so eine Sache rauszuhauen, etwas in Bezug auf Humor, auf dich, auf die Welt.
Also das ist ja wirklich das Schwierigste, jetzt so quasi in einem Satz nochmal die Welt mal eben zum Strahlen zu bringen. Das ist wie, wenn einer da sitzt und sagt, komm, ich schreibe mal eben einen Welthit. Aber ich würde im Grunde genommen sagen, Humor ist ein Schienbeinschoner gegen die Stöße des Alltags. Und das lässt uns ein bisschen fröhlicher werden. Also das ist so das Zitat. Das merkst du zum Beispiel, wenn du sagst, guten Tag, ich hätte gerne ein kaputtes Feuerzeug. Warum denn ein kaputtes Feuerzeug? Ja, ich will weniger rauchen. Ja. Oder da merkst du einfach, dass das Schöne ist, oder das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel immer so viel, jetzt letzte Woche so viel Verfall gegessen habe. Ja, die haben ein Verfallsdatum. Ja. Oder also in der Küche muss man immer aufpassen, weil ich kann ja nicht sehr gut kochen, und wenn ich in die Küche gehe, dann bringen sich die Töpfe in Sicherheit. Also ich finde die dann nicht mehr. Aber ich habe es immerhin auf der Pfanne. Und wenn man kocht, ist es immer Top-Sache. Also da muss man aufpassen. So. Nein, also Humor hilft uns, die Stöße des Alltags leichter zu ertragen. Humor ist ein Schienbeinschoner.
Das lasse ich genau so stehen. Also wirklich ganz wunderbar. Ich denke, das nehmen wir am besten auch als Titel von dieser Podcast-Episode. Philipp, danke schön an dich. Ein wirklich ganz dickes Dankeschön. Also ich, dass du heute die Zeit hattest, dass du so viele Impulse irgendwie mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon drauf, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wir dann mit einer neuen Podcast-Folge vielleicht oder einfach so ein Käffchen Tee oder wie auch immer entsprechend hier im Büro trinken.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und allen Hörerinnen und Hörern einen humorvollen Tag noch.
Super, danke schön. Ja, und dann möchte ich mich auch von Ihnen jetzt verabschieden. Aber ich habe da eben gerade noch eine Idee. Eine Sache muss noch raus, und zwar in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, aber auf YouTube gibt es ein Video von mir. Das ist zum Thema Ziele. Da kommen auch noch ein paar andere in der Zukunft. Aber da geht es um eins, in Sachen Vision Board. Und warum erzähle ich das? Das habe ich erst seit, seit einem halben Monat, 14 Tage ist das entsprechend online. Und ich freue mich wie Bolle über die Klickzahlen, die Views, die entsprechend da sind. Und habe so den Eindruck, dass ist wohl richtig, es kommt gut an, und deswegen kann ich für die eigene Sache dann jetzt auch ein bisschen werben, als wenn Sie einfach, gucken Sie doch mal rein, erzählen Sie mir, ob es Ihnen gefällt, was das so mit Ihnen macht, hinterlassen Sie einen Kommentar, schreiben Sie, empfehlen Sie es, erzählen Sie es anderen Leuten, und dann natürlich, ich Sie das nächste Mal wieder als Zuhörerin, Zuschauer hier im Podcast begrüßen darf, da freue ich mich natürlich auch ganz, ganz toll. Bis dahin, ja, hauen Sie eine Delle ins Universum, machen wir sowas draus, denken Sie dran, Humor, am besten einmal täglich mindestens schmunzeln. Ich hoffe, dass Ihnen diese Episode gut gefallen hat. Wenn, auch da freue ich mich über einen Kommentar. Und ansonsten machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.